Genau. Liebe Geschwister, wir leben inzwischen auch in Europa in einer Zeit, die zunehmend geprägt wird durch Seuchen, Dürren, Überschwemmungsgebiete, Kriege und zunehmende Teuerung. Die Auswirkungen davon werden sicherlich erst in voller Breitseite die nächsten Generationen zu spüren bekommen. Man kann natürlich darüber nachdenken, wie viele dieser Probleme von Menschen gemacht sind. Ich möchte heute Morgen einen kleinen Abschnitt aus dem Bußgebet des Volkes Israel lesen, aus Nehemia 9, die Verse 33 bis 37. Du, Gott, bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast Recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht, bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen hast. In dem weiten und fetten Lande, das du ihnen gegeben hast, und haben sich von ihrem bösen Tun nicht bekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen. Siehe, in ihm sind wir Knechte. Und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. Soweit das Wort Gottes. Wir werden als Christen nicht vor den Auswirkungen dieser Kollektivschuld bewahrt. Das ist klar. Aber wir Christen dürfen mit Gottes Hilfe rechnen und dann unseren Auftrag wahrnehmen, sein Licht, seine Wahrheit, seine Liebe, seine Gerechtigkeit in dieser dunkleren Zeit besonders hell leuchten zu lassen. Nur Jesus Christus kann uns retten. Soweit die Einleitung. Vielleicht möchte jemand erzählen, was er mit Gott erlebt hat.
Ja.
Darf aufgenommen werden.
Ist sogar wichtig. So, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, auch ich habe ein paar Worte zu sagen. Ich schließe mich Reinhard an. Ich war, wie gesagt, mit meiner Frau Kerstin in Rathekau. Wir haben auch vorher gebetet und die Gebete wurden auch erhört. Wir haben uns wieder als brauchbares Werkzeug unserem Jesus hingegeben. Und ich muss sagen, es war auch sehr erfolgreich. Und nach einer Evangelisation fahren wir beide immer, so geht es Reinhard wahrscheinlich auch und den anderen Geschwistern, immer mit einem Strahlen auf dem Gesicht nach Hause. Weil man muss sich ja überlegen, für jeden Einzelnen, der bekehrt wird da oben eine Party veranstaltet und eine Feier gemacht. Das glaubt man gar nicht. Jetzt fragen sich viele von euch, warum kommen die denn nicht hierher, die wir bekehrt haben? Das ist die Frage. Warum kommen die nicht hierher? Wir verteilen diese kleinen Gideon-Bibels. Ja? Da steht natürlich nicht hinten drauf, was weiß ich, der Gottesdienst findet hier in der Eiche Lübeck jeden Sonntag um 10.30 Uhr statt. Das können wir nur mündlich weitergeben. Wir verteilen auch mit den Bibeln zusammen Traktate von der Gemeinde hier. Die hat Rolf entworfen und die stempeln wir. Und wir müssten uns dann noch was einfallen lassen, wie wir die Menschen dann weiter hier aufnehmen und betreuen. Na? Man kann ja nicht einfach dann sagen, die haben ja keinen Stift dabei und schreiben sich dann die ganzen Termine auf. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, wie soll das gehen? Ich komme. Ja, deshalb Mitarbeiterkreis, dass wir da mal eine Strategie entwickeln, wie wir die Menschen auch dann nachher binden können an die Kirche und an Jesus. Das reicht ja im Grunde genommen, für uns reicht es, wenn wir Bibeln verteilen und das Übergabegebet sprechen mit denen. Aber ist denen denn da wirklich geholfen? Bleiben die wirklich dann am Glauben dran? Das können wir nur vermuten und wir können nur auf unseren Herrn vertrauen, dass er sie dann weiterführt. Aber wir müssen auf die Menschen zugehen. Und ich sage ganz bewusst müssen. Nicht wir können oder wir sollten, sondern wir haben den Evangelisationsauftrag als Christen vom Herrn bekommen. Und wir müssen auf die Menschen zugehen und nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen und sich fragen, warum kommen die nicht in die Gemeinde? Nein, andersrum muss es laufen. Ich habe zum Beispiel auch vor dem Rewe-Markt saß ein Mann im Rollstuhl, ein älterer, der heißt Werner, mit dem habe ich eine Viertelstunde gesprochen und der hat sich nachher auch bekehrt, hat mit mir das Übergabegebet gesprochen und hat mir dann seine ganze Leidensgeschichte erzählt. Seine Freundin hat ihn verlassen, seine Familie ist nicht mehr da. Er ist alleine im Alten- und Pflegeheim Radekau und er hat keinen Anschluss, er hat kein Telefon. Er muss die Karte dann wieder erneuern und hat seit 3 Monaten vom Amt kein Geld mehr bekommen. Wie auch immer. Und habe ich ihm angeboten, beim nächsten Mal, also nicht diesen Sonntag, nächsten Sonntag, geht es leider auch nicht, aber den Sonntag drauf werde ich ihn abholen aus dem Altenheim und bringe ihn mal mit hierher. Weil der hat da keine Betreuung, gar nichts. Ich habe ihm die Telefonnummer hier aufgeschrieben von der Arche, ne? Und das sind wirklich die Ärmsten unter den Armen und denen muss geholfen werden. Und das ist zum Beispiel auch mein Auftrag, den ich von Jesus bekommen habe. Das ist auch wieder eine Sache. Ne? Der eine hat es, der andere nicht. Oder der eine kriegt es, der andere nicht. So hat ja jeder von uns durch den Heiligen Geist seine Fähigkeiten bekommen oder seine Möglichkeiten, wie er das Evangelium weitertragen kann. Es steht zum Beispiel hier in Matthäus 28, 19 bis 20 steht, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist ja schon eine richtig gute Aussage. Das heißt, wir werden auch immer beschützt, ist egal was passiert. Wir haben den Heiligen Geist, Jesus ist über uns. Und beschützt uns. Dann steht er noch in Markus 16, 15, der Auftrag Christi an die elf Jünger. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und in Jesaja steht, Jesaja 61, 1, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Das ist auch ein Auftrag von uns. Wir sollen also den Elenden, so wie dem Werner, der im Rollstuhl saß, mit dem ich das Übergabegebet gesprochen habe, dem sollen wir auch Zuversicht und eine frohe Botschaft geben. Was nützt es, wenn er jeden Tag in den Nachrichten hört, Krieg und es wird schlimmer und es kann das nicht bezahlt werden, Lebensmittel werden teurer und. Ne? Nein, wir sollen ihnen die frohe Botschaft geben. Jesus ist da und Jesus hilft dir. Werner, habe ich gesagt. So, und dann habe ich ihm 5 Euro gegeben, hat er sich bei mir bedankt. Ich sage, nein, nicht bei mir bedanken. Bei Jesus musst du dich bedanken. Der hat dir die 5 Euro gegeben, damit du dir was zu essen kaufen kannst. Der hat sich gefreut und hat dann aber trotzdem noch mal im Mülleimer geguckt, ob da Lego drin ist. Ne? Und das bei uns in diesem reichen Land, ist das nicht traurig? Das muss er sich immer mal vor Augen halten. Und dann hat Jesus noch zu mir gesagt, so sagt er, jetzt stellst du dich am Sonntag hin vor die Gemeinde und erzählst ihnen, was mein Wille ist, was mein Wunsch ist. Es ist ja nicht jeder, das, was ich einleitend sagte, in der Lage oder ist ja auch nicht jeder dafür geboren, zu evangelisieren. Gott hat ja einen ganz anderen Auftrag mit dir, mit dir, mit dir und mit dir, mit jedem. Ganz anderen Auftrag. Und dann sagt er zu mir, ja, sagt er, aber wenn wir das Evangelium weiterleiten wollen in die Welt oder weitertragen wollen in die Welt, die frohe Botschaft, warum nimmt sich nicht jeder aus der Gemeinde jede Woche eine kleine Bibel mit, nur eine Bibel mit und gibt sie irgendeinem beim Einkaufen, einem Nachbarn, wie auch immer. Das ist im Grunde genommen auch eine Art von Weitertragen des Evangeliums. Ihr müsst ja gar nicht großartig was sagen und sich stundenlang mit dem unterhalten. Einfach vielleicht den Satz, ich möchte dir was schenken, ich möchte dir eine Bibel schenken. Und in dem Moment, wo dann jeder und da ist, müsste eigentlich jeder zu in der Lage sein. Es ist nicht jeder Evangelist. Das verlangt Jesus auch nicht von uns. Er hat ja jedem seine Gabe gegeben. Aber jeder müsste in der Lage sein, mit einer Bibel zum Einkaufen zu gehen. Und man sieht ja auch immer mal Menschen beim Einkaufen. Ist ja zwangsweise so. Und wenn es die Kassiererin ist, ne? Dann sagt man, du, ich möchte ein Geschenk machen. Ich schenke dir eine Bibel. Vielleicht sagen fünf nein, aber einer sagt ja. Und somit hat jeder von sich in einer Woche das Evangelium weitergetragen. Ob das nun Früchte trägt, das entscheidet unser Herr oben im Himmel. Und ich habe neben der Kollekte steht eine Tüte und da sind die kleinen Bibeln drin. Und unser Herr sagte, jeder möchte sich gerne eine mitnehmen. Das war mein Wort an euch. Du wolltest was sagen? Ja, die Bibeln nicht, die Traktate. Die Bibeln
gar nicht stempeln.
Nee.
Aber wir werden da so im Visitenkartenspiel eine Karte reinlegen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen bei uns in der Arche. Ja, die Öllampen. Die brauchen natürlich Öl. Aber nicht nur die Lampen brauchen Öl, sondern auch unsere Heizung. Und ihr wisst ja, Öl kauft man im Sommer, weil es im Winter erfahrungsgemäß noch teurer ist. Und so habe ich vor 10 Tagen ungefähr mal geschaut, was kostet das Öl und habe den niedrigsten Preis gesucht in Lübeck und Umgebung für 3000 Liter Öl und der lag bei 4600 Euro. Und dann habe ich erstmal mit unserer Finanzministerin, welche meine Frau ist, verhandelt. Was machen wir? Und sie hat gesagt, wir müssen jetzt einkaufen. Wir wissen nicht, wo das hingeht. Und ich habe eine Woche später das Öl bestellt, 3000 Liter für die Arche, und das ist wenig. Und ich habe bezahlt, oder muss bezahlen, 5090 Euro. Der günstigste Preis überhaupt. Innerhalb von einer Woche ist das Öl um 600 Euro noch mal teurer geworden. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr Öl gekauft, 3500 Liter, und haben 1900 Euro bezahlt. Dann wisst ihr mal, was los ist. Das haut uns natürlich auch ein bisschen ins Kontor, das Ganze. Und das bringt uns dahin, dass jeder, der hier in der Gemeinde ist und Verantwortung hat, auf unsere Heizung achtet. Wir werden die Automatik wieder einführen, dass außerhalb der Versammlung es auch automatisch sich wieder runterstellt. Aber dass keiner vergisst, die Heizung zurückzudrehen, weil wir mit diesen 3000 Litern sonst so nicht über den Winter kommen. Also denkt daran. Unsere liebe Politik lässt sich eine Menge einfallen. Die lässt sich sogar einfallen, dass die Kassen der Freikirchen gekürzt werden. Aber was wollen wir machen? Die Alternative ist, dass wir alle in Fellmanteln hier sitzen und frieren. Und das wollen wir nicht. Deswegen brauchen wir Wärme und wir brauchen Licht. Das Öl habe ich gekauft. Die Lampen hast du gebracht. Was wollen wir also noch? Der Herr ist gut. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass das ist hier deine Gemeinde. Auch in Bezug dessen, was die Politik mit uns anstellt. Du bist immer noch der Herr dieser Gemeinde und du wirst darauf achten, dass es in dieser Gemeinde immer weitergehen kann. Und wir danken dir dafür, dass wir sie auch heute Morgen, wie immer, vertrauensvoll in deine Hände legen dürfen. So segne du uns jetzt auch über dem Wort. Wir preisen dich und danken dir, dass du mit uns redest. Amen. Amen. Ja, wir haben ja schon einiges gehört heute Morgen. Hochinteressant von unseren Evangelisten. Und gestern war ich auch mal in der Bibelstunde, im Hauskreis. Da hatte ich auch schon einiges gehört und habe gesagt, das ist ja schon die Voraussetzung für meine Predigt heute. Und diese Predigt ist ja auch schon eine Einstimmung für den Mitarbeiterkreis nächsten Sonntag. Die Frage lautet nämlich, wie reagieren wir, wenn Gott uns in seinen Dienst ruft? Wer von euch hat die Berufung, hier einen Stuhl zu wärmen? Das ist ja merkwürdig, ich sehe keine Hand. Ein Stuhl zu wärmen, damit der Stuhl nicht kalt wird. Nein, Gott hat uns nicht gerufen, damit wir uns hier hinsetzen, uns ausruhen und darauf warten, dass es was zu kritisieren gibt, sondern er hat uns gerufen, damit wir seine Kinder sind. Und er möchte, dass jeder von uns in der Gemeinde den Dienst einnimmt, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und den muss man finden. Wir machen nicht irgendwas, vor allen Dingen machen wir nicht gar nichts. Weil Gott ruft Menschen, er beruft Menschen und er befähigt sie auch dazu, den Dienst zu tun, der Gott ihnen aufträgt. Dafür bin ich das beste Beispiel. Über mich war wirklich gesagt worden, selbst von meinen Eltern, da wird nichts draus. Und der Herr hat gesagt, was nichts ist von der Welt, hat Gott sich auserwählt. Nehmt euch das zu Herzen. Ich möchte uns in der Bibel Abschnitt lesen aus 2. Mose 3 in den Versen 1 bis 14. Und da heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Israels und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Habt ihr das Elend unseres Volkes in Lübeck gesehen? Wir haben heute was davon gehört. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil da nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, lieber Mose, lieber ihr alle, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. In anderen Bibeln heißt es: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Du sollst zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Das ist ja meine Bibelstelle, die sich an mich richtet, natürlich zuerst. Ich predige nie etwas, was nicht zuerst zu mir redet, aber dann auch zu uns allen. In Vers 1 wird beschrieben, wie Moses sich das gemütlich gemacht hat. Man würde sagen, er hat sich verdient nach seiner bewegten und turbulenten Vergangenheit. Als Kind war er von seiner Mutter ausgegrenzt worden, weil sie ihn vor dem Pharao, der alle kleinen jüdischen Kindjungen töten ließ, schützen wollte. Die Tochter des Pharao fand ihn und ließ ihn im Palast des Pharao aufwachsen. Es ging ihm gut, wie man sich denken kann, reichlich verwöhnt. Doch dann sah Mose, wie sein Volk vom Pharao unterdrückt wurde. In einer Auseinandersetzung mit einem ägyptischen Sklavenaufseher ließ er sich in seiner Wut dazu hinreißen, ihn zu töten. Ihm blieb nichts anderes übrig als die Flucht in die Wüste. Dort war er jetzt angekommen und hoffte auf ein ruhiges Leben. Er hatte Ruhe gefunden, zurückgezogen von den Problemen des Volkes Israel und seiner eigenen Vergangenheit, lebte er dort in der Oase mit seiner neuen Familie und seiner Frömmigkeit, fernab von allen großen Problemen. Ist das doch schön, oder? Das ist unsere Komfortzone. Eigentlich war alles schön und hätte auch so weitergehen können, wenn da nicht Gott gewesen wäre. Gott stellt sich ihm in den Weg. Er holt ihn raus aus seiner privaten Insel. Er ruft ihn und sagt: Nun brauche ich dich für meine Aufgaben. So kann es uns auch passieren, dass Gottes Wort uns trifft, vielleicht heute Morgen ganz unverhofft. Bei Mose war es ein brennender Dornbusch, aber Gott kann uns auf unterschiedliche Weise begegnen, dem ist ja alles möglich. Manchmal wühlt ein Wort Gottes lange in uns und manchmal trifft es uns plötzlich, stoppt und ruft uns heraus aus unserem komfortablen Leben. Wenn es uns trifft, dann dürfen wir nicht ausweichen, uns ablenken oder vor Gott weglaufen, wie Jona das getan hat. Ab in ein Schiff, das in die falsche Richtung fuhr. Ihr kennt die Geschichte. Wir können vor Gott nicht weglaufen, sondern wir müssen hören, gehorchen und in Ehrfurcht manchmal sogar erstarren. Wie bei Mose will Gott auch uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns. Das heißt nicht, dass jeden nächsten Freitag die ganze Gemeinde in der Fußgängerzone steht. Das heißt aber, dass er jeden gebrauchen will. Mose wird gesagt, Gott hat das Schreien seines Volkes gehört. Hört ihr das Schreien seines Volkes, wie unsere Familien immer mehr zerstört werden, gegenwärtig, wie die Menschen ab dem Kindergarten bis in alle Generationen sexualisiert werden? Ich weiß nicht, ob ihr die neue Nachricht gehört habt aus Berlin. Dort ist eine neue Bäderverordnung erlassen worden, dass in Zukunft auch die Frauen dort oben ohne baden dürfen. Diese Woche entschieden worden in Berlin. Es wird immer mehr zerstört. Und wer noch für 3 Minuten nachdenken kann, der kann eigentlich nur noch schreien. Der kann nur noch schreien. Es wird jeden Tag etwas furchtbarer. Es ist kaum zu glauben. Man traut sich kaum noch, sich die Nachrichten anzugucken. Ich meine, die im Fernsehen brauchen wir eh nicht angucken, die stimmen meistens nicht. Aber die ich bekomme auf meinen E-Mail-Account, Das haut mich aus den Socken. Mose wird gesagt, Gott hat das Schreien seines Volkes gehört, das auserwählte Volk Gottes ist versklavt. Und uns versucht man auch zu versklaven. Es kann nicht so leben, wie Gott es will. In der Bibel begegnet es uns häufig, dass Gott auf der Seite der Unterdrückten steht. Im Alten Testament sollen die Propheten, die im Auftrag Gottes für das Recht der Unterdrückten eingetreten sind, ihre Arbeit machen. Jesus ruft die Sünder, die Ausgestoßenen und die Kranken zu sich. Und darum soll jeder Einzelne, jede Gruppe, jedes Volk sich hüten, zum Unterdrücker zu werden. Denn sie haben Gott gegen sich. Und diejenigen, die hier derzeit am Machwerk sind, werden davon keine guten Früchte tragen. Das ist so viel schon mal sicher. Aber das gilt besonders, wenn das Volk Gottes unterdrückt wird. Denn das Volk Gottes, Israel und die Gemeinde Jesu Christi stehen unter Gottes besonderem Schutz. Und das musste auch der Pharao erleben. Das werden auch die Globalisten erleben. Jesus sagt über die Christen in Matthäus 18, Vers 6, wer aber einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde in dem Meer, wo es am tiefsten ist. Und darum ruft Gott Menschen, die sein Volk in die Freiheit führen sollen. Aber wie betrifft uns das? Betrifft uns das? Wir sind keine Unterdrücker. Und wir sind auch nicht unbedingt die, die sich unterdrücken lassen. Das hoffe ich wenigstens. Vielleicht abgesehen von Kleinigkeiten am Arbeitsplatz, in der Ehe oder im Verhältnis von Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern oder wie auch immer. Es gibt etwas viel Schlimmeres, was uns gefangen hält. Was uns davon abhält, so zu sein, wie Gott es sich vorgestellt hat, als Einzelne und als Gemeinde. Das sind unsere menschlichen Eigenschaften, wie Missgunst, Egoismus, Neid, Habsucht, Gier und die Angst, dass wir nicht genug bekommen. Es ist im Grunde unser Misstrauen gegen Gott. Die eigentliche Sünde ist das Misstrauen, ob Gott seine Zusagen wirklich halten wird und ob seine Gebote gut für uns sind. Gott will jeden Menschen aus dieser Gefangenschaft befreien. Und das fängt bei uns an. Wenn wir frei sind, können wir den Menschen draußen frei begegnen. Alle Menschen sollen die Freiheit der Kinder Gottes erleben, dass sie frei werden von aller Angst, nicht genug zu bekommen, frei von Sünde, frei von Misstrauen gegen Gott, frei, um so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat für seine Kinder. Und das ist abenteuerlich, das ist alles andere als langweilig. Gottes Ziel ist die Freiheit, damit wir seinem Bild entsprechend leben und unserer Bestimmung gerecht werden können. Und dafür müssen wir unsere Bestimmung erkennen und dann müssen wir sie auch einnehmen. Und dafür brauchen wir die Geistesgaben, damit wir das erkennen. Damals galt es für das Volk Israel, sie sollten zum Segen für viele Völker werden. Und heute hat jeder von uns von Gott eine Bestimmung. In der Nachfolge Jesu zum Ebenbild Gottes und zum Segen für viele Menschen zu werden. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Könnt ihr das glauben? Ja. Wer von euch glaubt das nicht? Hat schon wieder keiner den Mut, die Hand zu heben. Aber so ist das tatsächlich. So stellt sich nun Gott Mose in den Weg und ruft ihn raus aus seiner beschaulichen Situation und nimmt ihn in seinen Dienst. Mose erhält von Gott den Auftrag, führe mein Volk aus der Gefangenschaft. Und wie antwortet Mose? Er ist überrascht und er ist entsetzt. Und er antwortet, ich Ich soll das machen? Und was steckt dahinter? Angst. Angst vor der Wahrheit. Ich soll das machen. Dafür willst du mich gebrauchen? Mich mit meiner Vergangenheit? Wer wird mir glauben? Ich habe Angst vor den Menschen. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Na? Wie hätte ich mir vorstellen können, mit einem Hauptschulabschluss anzufangen, mit der Ausbildung und mit 2 Hochschulabschlüssen zu enden? Unvorstellbar! Aber als ich Jesus mein Leben gesehen habe, ist er mit mir losmarschiert. Und er ist noch nicht fertig. Genauso wie mit euch. Ich weiß nicht, was noch kommt. Aber wenn irgendeiner wirklich laut sagen kann, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt, dann bin ich hier das lebendige Beispiel. Ich habe mir alles, was Gott mit mir getan hat, selber nicht zugetraut. Ich habe gesagt, das geht nicht. Das kann ich nicht. Das wird nichts. Und Gott sagt ganz einfach, einen ganz kleinen Satz. Und der heißt, geht nicht, gibt's nicht. Ich soll das machen? Oh, wie. Sie werden mich töten. Und außerdem bin ich nicht begabt. Ich kann nicht reden, sagt Mose. Mose versucht, sich rauszureden, aber entscheidend ist, Mose läuft nicht weg. Wie ist das nun, wenn Gott sich uns in den Weg stellt und uns herausruft? Aus unserem beschaulichen Leben im privaten Bereich, bereits abseits von den großen Problemen der Welt, bis dahin unbekümmert von der Gefangenschaft der Menschen. Wenn wir mal so leben würden. Und dann beauftragt Gott uns, du sollst mein Werkzeug sein, an dem Ort, an dem du wohnst oder ganz woanders. Führe die Menschen aus der Gefangenschaft. Es gibt so viele, die in der Gefangenschaft leben und es oft gar nicht bemerken. Sie sind alle meine geliebten Kinder, sagt Gott, die ich in die Freiheit führen möchte. Und jetzt kommt die Kardinalfrage, die sich jeder für sich stellen muss. Wie antworten wir denn auf diese Frage, dass Gott sagt, du sollst mein Werkzeug sein? Wie machen wir das? Wir gehen wieder nach Hause, legen uns aufs Sofa und machen den Fernseher an. Vielleicht sagen wir auch wie Mose, wie bitte, ich? Ich soll das machen? Dafür willst du mich gebrauchen? Nee, nee. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir nicht weglaufen. Und wer nicht wegläuft, der erfährt, dass alle Bedenken nicht zählen. Der Mensch hat keine Chance, Gott zu überreden. Und deshalb laufen so viele Menschen vor Gott weg und verstecken sich. So wie Adam und Eva im Garten Eden, was in 1. Mose 3 beschrieben wird, wie sie sich vor Gott versteckten, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, so verstecken sich viele Menschen auch heute noch vor Gott. Und das sind nicht nur die Leute, die draußen sind. Das sind auch Leute, die in den Gemeinden sitzen. Wenn wir uns aber Gott stellen, dann werden wir von Gott persönlich überwunden. Befreit von alten Gefängnissen, verändert zum Ebenbild Gottes hin, zum Werkzeug Gottes und zum Segen für andere Menschen. Laufen wir weg oder bleiben wir stehen vor Gott? Vor seinem Wort, hörend und gehorchend. Ich möchte uns an einen anderen Mann erinnern, ein richtiger Mann, kein Schwächling, der bei jedem Problem nach dem Rockzipfel der Mutter griff, um sich auszuweinen. Der Mann der Bibel war ein Hauptmann der großen römischen Armee. Der war das gewohnt, Entscheidungen zu treffen, Befehle zu geben, und umzusetzen. Er war nicht ganz oben, aber er hatte eine gute Position. Wenn er zu seinen Untergebenen etwas sagte, dann passierte das. Er verfügte über Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Die Probleme, die auftraten, hatte er im Griff. Aber er kannte auch seine Grenzen, denn natürlich gab es Bereiche, wo er nichts zu sagen hatte. Aber da kannte er dann Leute, die da etwas zu sagen hatten und eventuelle Probleme für ihn lösen konnten. Eigentlich befand er sich in einer sehr guten Lage. Und dann tauchte ein Problem auf, das weder er noch seine guten Beziehungen lösen konnten. Er brauchte jemanden, der Macht über diesen Problembereich hatte, der nur etwas anordnen musste, um das Problem zu lösen. Ihr selbst und seine Beziehungen waren mit ihrem Latein am Ende. Solche Situationen gibt es selbst bei den stärksten Menschen. Ich habe von einem Vorstandsvorsitzenden einer großen Firma gehört, der eines Tages verschwunden war. Und man suchte ihn eine ganze Woche lang und fand ihn irgendwann irgendwo in einem Keller auf dem Boden sitzen mit einem Schnuller im Mund. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eine wahre Geschichte. Aber nun zu unserer Geschichte aus Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Um wen handelt es sich denn hier? Und Jesus kam nach Kapharnaum. Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Und Jesus fragt ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu dem einen sage, geh, dann geht er. Wenn ich zum anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut das. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, wahrlich, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt am Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Da gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause. Wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Und zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Denk mal nach. Kennst du solche Erlebnisse mit Jesus? Wirst du vielleicht sagen, das ist ja ganz schön krass. Aus deinem Leben oder von anderen Menschen? Es muss ja nicht immer so schwerwiegend sein, aber immerhin. Hältst du das für möglich, dass dir sowas passieren kann? Traust du Jesus das zu?
Ja. Auch wenn einer eine Chemo kriegt, dass derjenige nicht
genau
übersteht. Ich hole jetzt erstmal meinen Stuhl, weil ich ihn brauche. Das habe ich von meiner Frau erlebt und von meiner Tochter. Beide die Chemos überstanden. Und das war eine harte Zeit. Das war eine sehr harte Zeit.
Ja.
So
geht es besser. Ja. Wisst ihr, wie ich zu meiner Berufung gekommen bin, ein Seelsorger zu sein? Ich war ganz jung in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, kurz nach meiner Bekehrung. Und wir hatten in Kiel eine Teestube gegründet. Und da waren wir jeden Samstag. Vorher sind wir in die Stadt gegangen als Fischer und haben Leute eingeladen. Und an einem Abend habe ich einen inneren Impuls, du musst nach Hause gehen. Und ich habe gedacht, wieso? Das Spannende kommt hier doch noch erst. Nein, du musst nach Hause gehen. Und das ist nicht mehr weggegangen. Das ist so heftig geworden, dass ich meine Sachen gepackt habe, habe mich im Bus gesetzt und fahre nach Hause. Ich hatte in Kiel gegenüber von der Ostseehalle, wie sie damals hieß, ein Zimmer gemietet. Und da war ein Flur und da waren vier Zimmer. Und in einem von diesen Zimmern wohnte ich. Und ich komme da rein, es war Hochsommer, 30 Grad im Schatten, die Hitze stand im Flur. Und wie ich meine Zimmertür aufschließe, geht hinter mir eine andere Tür auf, da kommt ein junges Mädchen raus, die ich vorher noch nie gesehen habe, die war da wohl gerade erst eingezogen, und sagt zu mir, ich krieg bei mir im Zimmer die Heizung nicht an. Bei 30 Grad im Schatten, die kriegt die Heizung nicht an, kannst du mir helfen? Und ich damals gedacht, du liebe Zeit, Mädchen, das war ja auch nicht unbedingt das, wo ich gleich sehr sprachgewaltig werden konnte. Nee, die waren zu der Zeit, ich war ein junger Kerl, ich war 19 Jahre alt. Heute fangen sie ja schon mit 14 an, aber damals mit 19, nee, habe ich Abstand gehalten. Aber ich habe gesagt, gut, ich komme. Und das war auch so ein Gasofen, da musste man mit so einem Schnapper einen Funken machen und dann ging die Heizung an. Und dann war die Heizung an, ich drehe mich um und dann sehe ich dieses Mädchen auf dem Bett sitzen, weinend, und auf dem Tisch eine ausgepackte Packung mit Tabletten. Und ich habe gedacht, wo bin ich denn jetzt reingeraten? Was ist denn nun los? Was soll ich denn da jetzt machen? Und dann habe ich mich, ich war jung im Glauben, ich war allerdings immer in der Kinderstunde, weil meine Eltern uns ja immer in die Kinderstunde gejagt haben, damit sie sonntags morgens in Ruhe mit dem Nachbarn Skat spielen konnten. Und dann habe ich mich neben dem Mädchen hingesetzt und angefangen zu erzählen. Und das ging die ganze Nacht, bis morgens um 7, habe ich der erzählt. Und um 7 habe ich gesagt, ich muss jetzt mal in mein Zimmer, ich muss mich mal zurecht machen, um 9:30 ist Gottesdienst. Ich muss jetzt erstmal rübergehen, aber ich lade dich ein, komm doch mit mir zum Gottesdienst. Und ich bin in mein Zimmer, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Konkordanz rausgezogen und nachgeguckt, ob das, was ich dem Mädel erzählt habe, überhaupt der Wahrheit entspricht. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja, und dann ist das Mädel mitgekommen und hat sich dann bekehrt in der Gemeinde. Und meines Wissens lebt sie heute noch. Und ich habe gedacht, wieso muss mir sowas passieren? Wieso? Was war das? Ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Ich war, wie gesagt, ich war ein paar Monate gläubig. Ich habe gar nicht gewusst, was los ist. Und dann kam ja einer zu uns in die Gemeinde, Rolf Bergunde, der ist ein guter Freund von mir geworden, hauptberuflicher Evangelist und Gemeindegründer in Schottland. Und der predigte bei uns, als er im Heimaturlaub war. Seine Eltern wohnten in Kiel. Und er predigte über den Heiligen Geist und fragte dann am Ende, wer die Erfüllung mit dem Heiligen Geist haben möchte, bitte meldet euch, ich möchte für euch beten. Und da konnte ich nicht schnell genug nach vorne kommen. Und dann hat er mit mir gebetet und ich habe mich wieder hingesetzt. Und was glaubt ihr, was passiert ist? Nichts! Ich habe weder was gespürt, noch sonst irgendwas, gar nichts, habe ich gedacht, ist da passiert. Und nach ein paar Wochen fragen mich die Leute in der Gemeinde, was ist eigentlich mit dir los? Du redest auf einmal ganz anders. Das ist mir selber gar nicht bewusst gewesen. Du redest auf einmal ganz anders. Und dann habe ich gefunden in Apostelgeschichte 4, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann unter Umständen bedeuten, dass du Freimut zum Reden kriegst. Und da habe ich erst gewusst, was da eigentlich los war, was da passiert ist als Erstes. Andere Dinge wie Zungenrede und so weiter, das ist viel später gekommen. Aber als der mit mir gebetet hat, habe ich nichts gespürt. Und da sagen sich die Leute oft, ja, dann ist mit Gott auch nichts los, wenn ich nichts spüre. Aber darauf kommt es gar nicht an. Und dann sind die Leute immer wieder zu mir gekommen mit ihren Problemen und Sorgen. Und ich habe mich darum gekümmert. Und irgendwann kam mal ein Gast und schaute mich an und sagte zu mir, Gott hat dich gerufen, ein Seelsorger zu sein. Ein völlig fremder Mensch, ich habe ihn nie vorher gesehen. Das war ein Pastor irgendwo aus Deutschland, der bei uns war. Erzählt mir, Gott hat dich berufen, ein Seelsorger zu sein. Und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dann muss ich mich aber auf diesen Dienst gewaltig vorbereiten. Das geht nicht einfach so. Naja, Aber so redet Gott mit Menschen. Die stellt dich vor eine Situation wie Mose. Geh hin zum Pharao und sag ihm, lass dein Volk, lass mein Volk frei. Und hier kriege ich, ohne irgendeine Ahnung zu haben, stellt Gott mich vor eine Situation und sagt, helf diesem Menschen zum Leben. Was willst du denn da noch sagen? Da fällt dir nichts mehr ein. Der Hauptmann hier, der weiß, wer sich an Jesus wendet, der weiß, dass mit seinem Anliegen, der weiß, mit seinem Anliegen richtig umzugehen, der hat die Macht, mit seinen Problemen fertig zu werden. Der muss nur sagen, so soll es sein, und dann wird es so geschehen. Und das habe ich gelernt. Nach dieser Situation, als mir klar geworden ist, was eigentlich passiert ist, habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Und zu sagen, Herr, ich bin bereit, dahin zu gehen, wo du mich hinsendest. Und dann hat Gott gesagt, das will ich doch mal sehen. Aber die Geschichten, da wird die Predigt heute zu lang. Da erzähle ich euch ein andermal was. Ich möchte euch drei Beispiele erzählen, wo Menschen diese Macht mit Jesus erlebt haben. Das erste ist, da war ein Chefingenieur bei der Salzgitter AG, der mit seinem Team kurz vor der Fertigstellung einer Brücke war und ein großes Problem hatte. Egal, was er gerechnet hat, das letzte Teil hat nicht gepasst. Ja. Ja, was machst du nun? Ganze Brücke nochmal neu bauen? Nö. In der letzten Teambesprechung sagt der mit Überzeugung, ich glaube, da hilft nur noch beten. Und dann haben die gebetet und am nächsten Tag passte das Teil. Wahre Geschichte. Auch wenn sie nicht wussten, warum. Da hilft nur noch beten. Am nächsten Tag passt das alles. Zweite Geschichte. Ein Mann hatte ein Problem mit seinem Computer, das weder noch er noch hinzugezogene Computerspezialisten lösen konnten. Das soll es geben, Manuel. Dann bat er Gott und sagte, Gott, du kennst dich mit Computern besser aus als jeder Experte. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Beim nächsten Start des Computers war das Problem gelöst. Obwohl er nicht wusste, warum. Drittes Beispiel. Eine ältere Frau litt unter furchtbaren Kopfschmerzen und kein Arzt konnte ihr helfen. Dann ging sie zum Pastor und bat, für sie zu beten. Unter Handauflegung bat der Pastor Gott um Heilung und die Kopfschmerzen verschwanden. Ist das jetzt alles fromme Duselei oder Einbildung? Oder sind das Beispiele, in denen Jesus seine Macht gezeigt hat? Ihr müsst euch entscheiden. Sagen wir oft genug, Leute. Beten ist kein Wunschkonzert. Nach dem Motto, eben mal eben beten und dann passiert es, sondern es ist tiefes Vertrauen in Gottes Liebe, Fürsorge und Macht. Dieses, ich muss eben mal beten und dann passiert es, da haben verschiedene Organisationen irgendwelche Programme entwickelt, die man abwickeln sollte, damit man selbst den Arm Gottes bewegen konnte. Leute, lasst euch darauf nicht ein. Das geht nicht, das wird nichts. Gott macht nicht, was wir wollen, er macht, was er will. Es gibt sicher genauso viele oder mehr Beispiele, in denen Gott auf Wunsch eines Gebets nicht entsprechend reagiert hat. Aber es gibt auch Erfahrungen, in denen Gott mit seiner Macht eingegriffen hat. Warum Gott wann und was er tut oder nicht tut, sollten wir voller Vertrauen in seine Liebe ihm überlassen. Aber gleichzeitig sollen wir nicht aufhören zu beten für die Probleme, die uns in den Weg kommen. Beten entbindet uns auch nicht davon, selbst was zu tun. Ich habe das erlebt in einer Gemeinde. Da war eine Evangelisation anberaumt und ich hatte den Auftrag, die Seelsorgehelfer zu schulen und mit den Leuten zu reden und zu beten, die sich da bekehren. Und die Gemeinde hatte eine Gebetsliste ausgelegt, wo sich Leute aus der Gemeinde bereit erklären sollten, die Gebetsarbeit zu übernehmen. Und als die Evangelisation kam, war die Gemeinde leer. Und dann hat der Herr ein Wunder getan.
Da kam eine Gruppe junge Menschen von Jugend mit einer Mission in die Gemeinde, die auf der Durchreise irgendwo waren, die gar nicht wussten von der Evangelisation. Und die haben für die Gemeinde den Gebetsdienst übernommen. So. Und als ich dann später mal jemanden fragte, warum habt ihr in der Gemeinde nicht dafür gebetet, da haben die mir gesagt, wieso, das haben doch die anderen gemacht. So musst du dich nicht wundern, dass die Gemeinde nicht nur nicht wächst, sondern langsam eingeht. Beten entbindet uns nicht davon, habe ich eben gesagt, auch etwas zu tun. Das Gebet ist kein Ruhekissen, um es sich bequem zu machen nach der Devise, da Gott alles besser macht als ich, soll er es machen. Ich überbete und überlasse alles andere Gott. Wäre doch eine gute Situation, ganz einfach, ne? Könnten wir alles sofort umsetzen. Aber da, wo wir etwas zu sagen haben, entscheiden können, Macht haben, da sollen wir etwas tun wie der Hauptmann. Ich war noch vor etlichen Jahren, als ich studiert habe, Betriebswirtschaft studiert habe, wurde ich eingeladen zur Deutschen Krankenversicherung nach Köln zu einem Rhetorikseminar. Und die Seminarleiterin, die erzählte, eine Diplomkauffrau, erzählte, sie müssen sich Ziele setzen und wenn sie die Ziele erreicht haben, dann sind sie glücklich. Und sagt auf einmal, jetzt machen wir 10 Minuten Zigarettenpause und wenn wir wieder da sind, dann wird der Herr Wiesenhütter mein angefangenes Referat in 5 Minuten vollenden. Da sind sie alle rausgegangen, ich war ja Nichtraucher, ich brauchte nicht mit. Und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und dann kamen die wieder rein, da stehst du da in 5 Minuten, was machst du in 5 Minuten jetzt mit der Geschichte? Und dann kamen die wieder rein und setzten sich hin. Und dann sagte ich zu den Leuten, wissen Sie, wenn Sie genau das tun, was meine Vorrednerin eben uns versucht hat zu erklären, dann sagt das meistverkaufte Buch der Welt, Sie sind dem Leben verloren gegangen. Boah, dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und die Frau stand auf und sagte, Sie reden wie ein Pastor. Ich war weit weg davon, als ich Betriebswirtschaft studiert habe, da war von Theologie noch gar keine Rede. Sehr schön. Sie reden wie ein Pastor. Und ihr werdet nicht glauben, was da passiert ist. Der erste Teilnehmer kam am Abend zu mir, hat gesagt, ich habe gerade meinen Koffer gepackt, ich weiß jetzt, warum ich hierher gekommen bin, ich kann wieder gehen. Ich bin fertig. Und dann hatte ich mit sämtlichen Kursteilnehmern an den Abenden einzelne Gespräche. Und da sind Bekehrungen passiert. Und ich habe rumtelefoniert, um Gemeinden zu finden, wo man die unterbringen kann. Die kamen ja von überall aus Deutschland. So ist das manchmal. Gott stellt uns vor eine Aufgabe, sagt dir irgendeiner, so jetzt mach mal das und dann stehst du da wie Pik 5 und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann kommt der Heilige Geist und haut so einen Spruch aus deinem Mund. Und das schlägt ein wie eine Granate. Ja, da wo wir was zu sagen haben, da dürfen wir den Mund aufmachen. Wir müssen nicht, bei Gott muss man nichts, bei Gott darf man alles. Der lädt uns ein, tut doch mal das, was ich euch sage. Ich bin öfter davor gestanden und wusste nicht, was ich in der Situation sagen soll. Und dann kommt der Heilige Geist und ich fange an zu reden und wundere mich was. Ja, für das, was wir tun können, sind wir aber auch verantwortlich. Und Gott wird uns mal fragen, was hast du getan mit den Gaben, die ich dir anvertraut habe? Könnt ihr euch das vorstellen, dass die Frage mal kommt? Aber Beter sind auch keine Schwächlinge, die sich ab und zu mal ausweinen müssen, keine frommen Fanatiker, die nicht mit beiden Beinen auf der Erde stehen, sondern Beter sind Realisten Gottes, Menschen, die in ihrem Leben mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Beten heißt darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit einzugreifen und die Probleme nach seinem Willen anzugehen. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel, im Volk Gottes, nicht gefunden. Das war gar kein Jude, das war ein Heide. Was für ein Affront gegen die frommen Juden damals. Müssen wir uns das von Jesus auch gefallen lassen, dass er uns das für die Arche sagt? Solchen Glauben wie einer, der mir draußen begegnet ist, habe ich bei euch in der Gemeinde nicht gefunden. Dann können wir auch alle unter den Tisch gehen. wie du gesagt hast, da können wir uns verkriechen. Aber es werden von überall Menschen kommen, die glauben. Aber die Menschen aus dem Volk Gottes werden nicht unbedingt dabei sein, auch wenn noch eine große Erweckung kommen wird. Die Frage ist doch, gibt es solchen Glauben unter uns? Was würde Jesus bei uns sagen? Solchen Glauben habe ich bei den Gemeindegängern nicht gefunden, aber es werden andere Menschen kommen. Gott hat gesagt, wenn ihr nicht bereit seid, werde ich mir Steine erwecken. Das würde ich ja auch mal gerne sehen, aber ich möchte mich nicht in die Gefahr begeben. Man kriegt ja automatisch irgendwelche Bilder vor Augen, wie das geschieht, dass auf einmal ein Stein aus mir redet oder der irgendwo am Wegrand liegt und mir mal den Marsch bläst. Aber die, die jetzt da sind, die werden nicht dabei sein, wenn Jesus das sagt, weil das ist ja die Härte überhaupt. Wie würden wir denn reagieren? Wir würden sagen, das ist ja unverschämt. Sowas kann er doch gar nicht sagen, oder? Wenn Jesus das über die Juden sagt, lässt sich das ertragen. Aber über uns? Die anderen, wer sind die anderen? Aber Jesus sagt das weder bei den Juden noch bei uns, um uns abzustoßen, sondern um uns einzuladen. Zu einem neuen, lebendigen Glauben, der ihm vertraut. Wie schnell passiert es, dass unser Glaube zur Routine wird, zur Gewohnheit, aber ohne Kraft, zu einem müden Rinnsal. Was können wir tun? Ich möchte uns zwei Dinge empfehlen. Erstens mal, lass uns doch mal einen Rollentausch vornehmen. Wir sind es heute gewohnt, über allen Dingen zu stehen. Mit unserem Verstand und unserem enormen Wissen haben wir fast alle Geheimnisse der Welt entschlüsselt und können sie einordnen und beurteilen. Vielleicht ist es ja gut so, denn es bringt uns ja in der Welt voran. Aber es macht uns auch leicht hochmütig. Gestern haben wir über Hochmut gesprochen. Schade, dass ihr nicht alle dabei wart. Hier passieren in der Arche immer so tolle Sachen und viele von euch kriegen das gar nicht mit. Also geht ruhig auch mal in die Hausgemeinde, in den Hauskreis, der hier bei uns stattfindet. Ihr werdet euch wundern. Da kommen schon klare Ansagen. Ja, aber wir können auch leicht hochmütig werden, dass wir denken, wir können alles und was wir nicht können, das kann keiner. Problematisch wird es, wenn wir dieses Denken auch auf den Glauben, auf Gott übertragen. Wenn wir so mit Gott, mit Jesus umgehen, dann machen wir ihn klein, wir stellen ihn unter uns. Wir ordnen ihn ein und bestimmen, welchen Platz er hat. Der Philosoph Martin Heidegger sagte über unsere Zeit: Keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste weniger, was der Mensch sei, als die unsrigen. Das kann man auch auf Gott übertragen. Keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges von Gott gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste weniger, was Gott für uns ist. Die Gemeinden haben sich ganz komfortabel eingerichtet. Wir müssen immer wieder lernen zu erkennen, dass Jesus größer und mächtiger ist als wir. Ich komme gleich zum Schluss und sage, warum können wir uns nicht darauf einlassen, einfach zu glauben? Wo hat der einfache Glaube, der sogenannte Kinderglaube, Platz in unserem Leben und in unserer Gemeinde? Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Diskussion über, also nicht kindisch, sondern werdet wie die Kinder. Diskussion über theologische, allgemein religiöse und wissenschaftliche Fragen finden allgemeine Anerkennung. Das hört sich herrlich akademisch gehoben und distanziert an. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber wenn es dabei bleibt, dann verwöhnen wir nicht nur unseren Verstand, sondern auch unsere Eitelkeit. Und wir verlieren die Fähigkeit, einfach zu glauben und zu vertrauen. Und wenn wir das verlieren, dann wird unsere Gemeinde nicht wachsen. Viel wichtiger ist es, einfach zu glauben und darüber einfach zu reden, dass Jesus mein Herr ist, der über mir steht. Und dass er der ist, der mich liebt, der sein Leben für mich hingegeben hat, dass er meine Hoffnung und mein Halt im Leben und im Sterben ist. Dass ich von den Taten berichte, die er in meinem Leben und unter uns getan hat. Als ich mit den Bibelstunden angefangen habe, habe ich genau das erklärt. Was wollt ihr denn den Menschen sagen? Eine theologische Abhandlung, ein paar schlaue Begriffe, die keiner versteht? Es ist vollkommen ausreichend, den Menschen zu sagen, was Gott in meinem Leben getan hat, ihm Zeugnis zu geben. Wie schwer ist das denn? Es geht doch einzig und allein darum, des Haushalts liebstes Tier zu überwinden. Das kennt ihr ja alle, ne? Das ist der innere Schweinehund. Den gilt es zu überwinden, den Mund aufzumachen. Von Norddeutschen heißt es, hat mir damals, als ich zum europäischen Bibelseminar gekommen bin, der Schulleiter auch gesagt, ihr Norddeutschen seid alle maulfaul. Den habe ich aber mal was Besseren belehrt. Von Norddeutschen heißt es, dass sie eher schweigsame Menschen sind. Aber das stimmt nicht. Über bestimmte Themen reden sie sehr viel und ausgiebig. So ist das allgemein. Wenn es um Themen geht, die uns begeistern, dann können wir über alles reden. Manche sind halt von vielen Dingen begeistert und manchmal auch von sich selbst und reden deshalb mehr. Wenn es aber um Dinge geht, die uns nicht interessieren, keine Ahnung davon haben oder sogar peinlich oder unangenehm sind, dann schweigen wir lieber. Manchmal ist das ja sogar richtig, aber nicht immer. Vom Negativen reden wir nur gerne, wenn es andere betrifft, womit wir nicht in Verbindung stehen. Wenn es nun um Jesus geht, wie gehen wir mit ihm um gegenüber anderen Menschen? Reden wir von ihm oder schweigen wir? Liegt Jesus irgendwo dazwischen, zwischen begeistert und peinlich oder keine Ahnung? Das sind doch nicht nur die zwei oder drei aus der Gemeinde, die freitags auf die Straße gehen. Das sind wir alle. Wir alle gehen zum Kaufmann. Na? Wir alle gehen an die frische Luft und machen einen Spaziergang. Wohl dem, der einen Hund hat. Du glaubst gar nicht, wenn du einen Hund hast, was du für Gespräche kriegst. Reden wir von Jesus oder schweigen wir? Liegt Jesus irgendwo dazwischen? Zwischen begeistert und peinlich oder keine Ahnung? Was macht das eigentlich so schwer, mal eine Tasse Kaffee zu kochen und einen Kuchen zu backen und dem Nachbarn mal zu sagen, herzlich willkommen? Und dann lass ihn doch reden. Der gibt dir schon eine Möglichkeit, in das Gespräch einzugreifen. Du musst ihn bloß reden lassen und zuhören. Jesus sagt, wenn man nicht den Mut hat, sich vor den Menschen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. So könnt ihr es in Markus 8, Vers 38 nachlesen. Überlegen wir wieder neu, was Jesus uns bedeutet und was wir mit ihm erlebt haben. Das ist das, was die Menschen interessiert. Die wollen wissen, was wir erlebt haben. Jesus ist unser bester Freund und Begleiter. Er ist immer für uns da. Ihm könnten wir alles sagen, unsere einzige Chance für das Leben in der Ewigkeit. Es gibt für uns nichts Wichtigeres als diese Botschaft. Und dann nehmen wir uns die Freiheit und schweigen. Ist uns das vielleicht peinlich? In Flensburg rief mich eine Familie an und hat erzählt, wir haben hier einen Alkoholiker, kannst du nicht mal vorbeikommen und ihm das Evangelium erzählen? Dann habe ich zurückgefragt, wieso soll ich vorbeikommen, warum macht ihr das nicht selber? Der Mann hat in der Gemeinde die Bibelstunde geleitet und da kriege ich am Telefon zur Antwortung, das möchten wir nicht machen, wir finden das direktiv, übergriffig, sollte ich machen. Ja, einer, der die Bibelstunde geleitet hat, erzählt mir sowas. Was soll man dazu sagen? Guten Morgen. Da sagen wir auf jeden Fall herzlich willkommen. Jesus ist unser bester Freund. Da muss uns nichts peinlich sein. Manche sagen, das kann ich nicht. Da habt ihr doch auch einen in der Bibel gelesen, als Gott den gerufen hat dreimal. Dann hat er gesagt, erstens bin ich zu jung und zweitens kann ich nicht reden. Und Gott hat gesagt, das lasse ich nicht gelten. Geh hin und ich lege dir die Worte in den Mund, die du sagen sollst. Punkt. Und dann ist er losgegangen. Wir müssen das doch auch nicht wie Paulus können. Die Frage ist doch einzig und alleine, ob wir das wollen. Das ist die Frage, die Gott an uns hat. Wir sollten beten, 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 dass Jesus in uns das Feuer seines Geistes anzündet, dass wir davon begeistert angetrieben werden und es von ganzem Herzen wollen. Ich komme zum letzten Satz oder zum vorletzten. Wenn uns die Liebe Jesu treibt, dann wollen wir es lernen. Wer sonst reden kann, der kann auch von Jesus reden. Und wer andere Gaben hat, der kann auf andere Weise die Botschaft weitergeben. Aber Jesus braucht jeden Einzelnen. Betet und findet den Platz in der Gemeinde, an den Gott euch stellen will. Und er wird euch begaben und befähigen, diesen Platz einzunehmen. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für das Wort. Ich hoffe, dass es mir keiner übel nimmt. Das war heftig. Aber ich habe gebetet, Herr, was soll ich am Sonntagmorgen sagen? Und das, was ihr gerade gehört habt, ist das Ergebnis. Und Gott hat eine Frage an mich zuerst und dann an euch, jeden Einzelnen. Und die lautet, willst du das? Herr, schenk du dieses Wollen in unsere Herzen, dass wir uns aufmachen, dass wenn wir rausgehen, begreifen, dass der Gottesdienst vor der Tür draußen anfängt und hier drin eigentlich nur der Gottesgenuss stattfindet. Wenn wir rausgehen, dann dürfen wir mit Menschen sprechen, da wo sie uns begegnen, zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz, egal wo. Lasst uns nicht schweigen. Ihr seht selbst die Zeichen der Zeit. Wir haben keine mehr. Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, was jetzt gerade geschieht, erhebt eure Häupter und freut euch. Kann man sich über das freuen, was die Politik hier gerade inszeniert? Jesus sagt, freut euch, mein Kommen ist nahe, Ausrufezeichen. Und das wollen wir glauben und beherzigen. Und wir wollen es uns zum Lebensstil machen, so viele wie möglich in die ewige Herrlichkeit mitzunehmen. Amen. Amen.